Herzlich willkommen, Georg Löwisch, Journalist in der Schaffenspause. Trifft das Ihren Ist-Zustand?
Ja, hallo. Doch, ja, ich bin gerade so ganz frei von Terminen. Also dieser Aufnahmetermin ist der einzige Termin in dieser Woche. Ich habe tatsächlich das Privileg, dass ich 2,5 Monate zwischen den Aufgaben, zwischen den Arbeiten Zeit habe. Also 30. April war Schluss mit der Taz als Chefredakteur. Und am 15. Juli geht es dann los bei Christ und Welt. Dazwischen muss einfach was liegen, sonst würde ich, glaube ich, verrückt werden.
Was hat dazu geführt, dass Sie der Taz Adieu gesagt haben? War das so ein, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist?
Das war ja auch mein Slogan, den ich gesagt habe, den Sie auch irgendwo gelesen haben.
Nee, habe ich nicht. Nee. Er war jetzt geraten.
Ach, wirklich? Ja. Das war exakt der Schlusssatz meiner Abschiedsrede, die auch für viele überraschend kam in der Morgenkonferenz der Taz, wo ich auch nochmal mich bedankt habe bei dieser Redaktion, bei diesem Haus. Ich war ja da Volontär, Redakteur, Reporter, Jahrzehnte und habe dem ganz viel zu verdanken und es war eine tolle Zeit. Aber ich wollte jetzt was Neues ausprobieren und es ist auch so bei mir, ich kann so einen Job nur machen, wenn ich ihn ganz intensiv mache und dann ist das auch wirklich wahnsinnig fordernd und man hat ein wirklich breites Spektrum an Aufgaben und ich wollte jetzt auch mal wieder so ein bisschen tiefer arbeiten und da ist Zeit, Christ und Welt das Richtige und ich glaube auch die Taz kommt jetzt wirklich gut ohne mich klar, die brauchen mich jetzt eigentlich nicht mehr.
Wie war der Abschied? Ein Fest konnte es ja nicht geben wegen Corona.
Ja, das war natürlich ein bisschen schade. Die Taz ist ganz bekannt für ihre Partys auf dem Dachgarten, im Altenhaus, in der Rudi-Dutschke-Straße, aber auch in dem Neubau in der Friedrichstraße. Das gab es diesmal nicht, aber es war dann doch ein schöner am Abschied. Also das Irrsinnige war ja, in den letzten 8, 6 Wochen musste ich ja die Redaktion sozusagen aus dem Haus rausschmeißen mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben sozusagen evakuiert ins Homeoffice. Nur noch ganz, ganz wenige haben im Haus gearbeitet und das war interessant. Also gehört auch zu den Paradoxien dieser Pandemie, die Leute auf Distanz bringen und ihnen gleichzeitig auf eine Weise nahe kommen nochmal. Es war doch ein sehr intensives Arbeiten und ich fand, die Redaktion ist in diesen Wochen dann auch nochmal über sich hinausgewachsen und hat eigentlich, habe ihnen am Schluss gesagt, ihr habt doch jetzt wirklich die Zeitung eures Lebens gemacht. Also das war sehr schön und ja, dann gab es einen Abschiedsfilm, wo sozusagen eine ganze Menge Kollegen sich immer abgewechselt haben und mir so eine Art Abschiedsrede als Film gehalten haben. Also das war sehr schön und dann hat man auch sich persönlich ausgetauscht. Es gab viele persönliche Mails und so. Also das war ein sehr, sehr schöner Abschied und eine runde Sache.
Als Sie den Chefredakteursposten übernommen haben, vor 4,5 Jahren, glaube ich, war es, galten Sie manchen als Kompromisskandidat zwischen alt und jung, ganz links und eher so liberal links. Wie sehen Sie das in Ihrer Erinnerung, wie Sie an den Job gekommen sind? Sie sind ein Taz-Gewächs sozusagen.
Genau, ich war ein Taz-Gewächs. Ich habe dort volontiert, schon im Volontariat. Machen Sie ganz viele Stationen in dieser journalistischen Ausbildung in vielen Ressorts. Ich war im Medienressort, in der Innenpolitik, im Wirtschaftsressort, auf der Satire-Seite. Also kannte das Haus da schon, habe dann auch als Redakteur die Aufgaben gewechselt, war Redakteur für Reportagen, dann innenpolitischer Reporter und so. Mir haben sehr viele vertraut. Und die Taz suchte da jemand, der nicht zu irgendeiner Fraktion gehört. Insofern ist Kompromisskandidat, auch wenn es so ein bisschen so einen negativen, langweiligen Touch hat, gar nicht falsch. Meine Aufgabe war es, da zu integrieren und tatsächlich das Haus, was vorher schon ziemlich harte Auseinandersetzungen hatte, auch ein bisschen wieder zusammenzubringen und dann auch zusammenzuhalten und ein bisschen auch die Kräfte freizumachen für die eigentliche journalistische Arbeit. Und finde ich, hat geklappt.
Die Streitkultur in der Taz ist sagenumwoben. Es geht manchmal ziemlich rau zu. Rauflustig haben Sie, glaube ich, auch mal benutzt. Aber man hat schon gemeinsame Standpunkte, von denen man aus dann sozusagen streitet, oder?
Ja, also das ist schon so. In der Taz sagen sich die Leute eindeutig die Wahrheit gegenseitig. Das ist Teil auch von einer ja durchaus angstfreien Diskussionskultur. Es ist schon wichtig, dass man auch dabei ein bisschen auf sich aufpasst und auch ist immer die Frage, wer diskutiert. Also als ich angefangen habe, war ist mir aufgefallen und auch eine Kollegin hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe gesagt, das läuft doch super in den Diskussionsrunden, in den Konferenzen, das flutscht so richtig. Man braucht auch die Leute nicht dran nehmen und so, sondern das geht so, ist so ein richtiger Flow. Und die Kollegin hat zu mir gesagt, ja, weil sich die Pfauen, die sich immer immer drankommen, die melden sich gar nicht, sondern die quatschen einfach drauf los und halten dann ihre Referate. Mach doch lieber mit Aufrufen, weil dann wirst du sehen, werden sich auch manche melden, die nicht gleich rausplatzen und so. Also ich habe versucht und auch mit meinen beiden Kolleginnen Katrin Gottschalk und Barbara Junge in der Chefredaktion die Diskussion so zu moderieren, dass nicht immer die gleichen reden, auch vor allem nicht nur immer die gleichen arrivierten Männer. Und da ist uns dann aber auch manchmal vorgeworfen worden, ja, das ist ja jetzt da ein bisschen langweiliger. Also das ist so wie im Deutschen Bundestag in den 80er Jahren, wenn sich dann Franz Josef Strauß und Joschka Fischer gestritten haben. Das war auch total unterhaltsam, aber andere Stimmen sind dann eben nicht zur Geltung gekommen. Und wir haben versucht, ein bisschen das rauszukitzeln, dass nicht immer nur die gleichen reden. Ja, so versucht man dann die Diskussionskultur auch ein bisschen zu beeinflussen. Ja, aber in der Taz wird viel diskutiert und gestritten und das ist eine sehr lebendige Zeitung und das ist auch ein Stück ihr Kapital.
Sie gelten als jemand, der keine Türen hinter sich zuschlägt und keine Kontakte abbricht, auch wenn Sie jetzt zu einer neuen Lebensstation aufbrechen. Aber ich nehme an, das gilt auch für die Taz. Der Kontakt wird weiter erhalten bleiben, wenn es nach Ihnen geht.
Am Ende dieses Abschiedsfilms haben Sie tatsächlich dann auch nochmal gesungen, We'll meet again. Das trifft ja in der Corona-Zeit eigentlich auch auf alle zu. Aber das habe ich auch ja als Einladung verstanden. Und ich freue mich, dass ich nicht im Unfrieden gegangen bin, sondern dass ich auch im Taz-Café, ich werde da nicht immer rumhängen, aber dass ich da auch mal zum Mittagessen vorbeikommen kann. Ist auch nicht so weit von mir zu Hause entfernt. Und da freue ich mich. Und ich bin natürlich mit vielen auch persönlich verbunden und habe auch eine ganze Menge Freundinnen und Freunde in der Taz und die möchte ich gern behalten.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit Georg Löwisch, bis Ende April Chefredakteur der Taz, in ein paar Wochen leitend tätig bei der Beilage Christ und Welt der Wochenzeitung Die Zeit. Herr Löwisch, vielleicht erzähle ich ganz kurz, wie es zu diesem Gespräch heute gekommen ist. Wir hätten es eigentlich in Landau führen sollen bei den Südwestdeutschen Medientagen. Leitthema dort war die zunehmende Spaltung der Medienöffentlichkeit, das Lagerfeuer, das so langsam verglimmt. Die Veranstaltung musste wegen Corona abgesagt werden. Wir haben dann verabredet, wir führen das Gespräch trotzdem. Meine Schlussfolgerung war, das ist ein Thema, das Sie umtreibt. Richtig getippt?
Ja, das hatte sich der Veranstalter so ausgedacht. Aber natürlich ist das eine stehende Frage. Die Veränderung, die es ja schon gibt, dass früher in den Zeitungen immer das Gleiche drin, also nicht nur im negativen Sinne, sondern die Themen liefen so quasi synchron oder parallel. Es gab ja auch bis zur Einführung des Privatfernsehens gab es ja viel weniger Fernsehsendungen. Alle haben am Abend das Gleiche geguckt oder sich zwischen zwei oder drei Sendern entschieden. Und das ist ja das, was man so in der Mediendiskussion als Lagerfeuer bezeichnet. Und heute sind das eben viele Lagerfeuer, würde ich sagen. Ich finde das aber auch gar nicht so schlimm. Lagerfeuer ist ja dazu da, dass sich die Menschen, die da drumherum sitzen, ein bisschen wärmen können, mit Energie auftanken können. Dann isst man was und dann gibt es einen Austausch. Und jetzt gibt es eben viele einzelne Lagerfeuer. Und ja, wichtig ist, das finde ich, kommt drauf an, wenn Sie sich jetzt so einen Strand vorstellen mit solchen Campfires, ja, heißt es in den USA. Und dann ist es natürlich schon wichtig, dass mal einer von dem einen Lagerfeuer rübergeht und sagt, hey, wie ist denn eigentlich bei euch? Wollt ihr mal probieren oder über was redet ihr denn jetzt hier eigentlich? Und dann tauscht man auch mal oder man schmeißt mal die Hölzchen zusammen und macht mal ein größeres und so. Also, dass die Lagerfeuer nicht nur so einzeln vor sich hin leben, sondern dass da auch ein Austausch stattfindet. Ich hoffe, ich habe das Bild jetzt nicht zu Schanden geritten mit dem Lagerfeuer.
Ich reite es jetzt zu Schanden, indem ich nämlich auf den zwei Silben oder auf den zwei Wortbestandteilen rumreite. Lager und Feuer. Links gibt's Lager, rechts gibt's Lager. Sie haben eben schon gesagt, ab und zu sollte man die Hölzchen mal zusammenwerfen. Zum Teil ist es aber auch doch Zeichen unserer Pluralität, die nicht mehr die Gesellschaft der 80er Jahre ist. Also, dass es die Zahl der Lagerfeuer mehr geworden sind. Es sorgt aber nicht dafür, dass Gemeinsamkeit entsteht oder zumindest ist Gemeinsamkeit in einer Gesellschaft schwieriger geworden, dadurch, dass so viele kleine Feuerchen zu sehen sind.
Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel das Phänomen Social Media nehmen, also Twitter und Facebook und Instagram und so und nehmen das Beispiel der Taz. Also früher wurde die Taz gelesen von den Taz-Abonnenten und ein paar Leute, die das am Kiosk gekauft haben. Und heute haben sie es, dass via Social Media doch durchaus mal der eine oder andere Diskussionsbeitrag in ein völlig anderes gesellschaftliches Milieu reingespült wird. Mhm. Und da kommt es dann eben zu diesem Überspringen. Ja. Und das haben sie heute. Früher, die Weltabonnenten haben die Welt gelesen und die FAZ-Abonnenten die FAZ. Aber jetzt heute liest auch mal ein Taz-Leser einen Weltartikel, den er eben empfohlen bekommt, mhm. dem ihm jemand schickt, mhm. Den irgendjemand postet oder so. Ich finde eher schwieriger, dass wir schon in Deutschland so ein gewisses Themensterben haben. Damit meine ich jetzt nicht die Corona-Zeit. Das war jetzt wirklich interessant. Das ist eben ein einziges Thema und das war auch klar und gut so, dass ein Thema so wahnsinnig dominiert hat in seinen vielen Facetten und Ressorts und mit den vielen Zugängen. Aber ansonsten hat es sich ja schon, es ist schon sehr schwierig geworden, neue Themen in den Diskurs einzuführen. Und also diese Vielfalt, ja, mhm. das hat mir doch manchmal Sorgen gemacht. Und das war auch in der Taz so, also dass die beiden Themen, die rechten Strömungen, die kamen, das war ein großes Thema und das Klimathema war letztes Jahr ein großes Thema. Und diese beiden Themen haben auch die Taz sehr, sehr dominiert und das war geradezu erholsam, wenn auch mal was anderes kam, ja, über digitale Bürgerrechte oder Windenergie in Kenia. Das war eine richtige Erfrischung. Also solche Themen haben es schwer und wir Journalistinnen und Journalisten sind immer aufgefordert, in diesen Diskurs, in das Zeitgespräch eben auch ganz andere Themen einzuspeisen und auch neue zu entdecken. Und das ist ein bisschen vielleicht auch schwieriger geworden, weil es gibt einen hohen Wettbewerbsdruck in den Medien. Das ist auch gut. Und die Medien, auch die Wortmedien, also die Textmedien, die Zeitungen, die haben ja jetzt mit dem Internet die Quote. Ja, die hatten ja früher, konnten die ja nur sehen, wie viel sie verkaufen, aber sie konnten nicht sehen, wie viel tatsächlich den einen Artikel anklicken. Jetzt heute SWR Online, Spiegel Online, die Taz im Netz, die können in Echtzeit sehen, wie viele da jetzt gerade draufklicken. Ja. Das ist eigentlich eine viel härtere Quote als die Quote, die das Fernsehen hat, wo man erst am nächsten Tag in der Regel weiß, wie die Sendung abgeschnitten hat. Und wenn sie da auf schon Bekanntes setzen, haben sie oft gute Karten. Person kenne ich, mit der ist irgendwas Neues passiert, also klicke ich drauf, aha, mhm. Und so, das ist deswegen manchmal noch ungemütlicher, Risiken einzugehen und ein ganz neues Thema einzuführen. Aber sie können auch damit erfolgreich sein. Also das merkt man, dass wenn sie manchmal einen Nerv berühren oder ein Thema, was eben viele Leute auch aus ihrem Alltag kennen und das einspeisen, dann kommen da manchmal auch Überraschungserfolge. Aber das muss man sich trauen und deswegen würde ich schon sagen, auch die Digitalisierung und eben diese Echtzeitquote, die sind ein bisschen themenvielfaltsunfreundlicher.
Haben wir als Journalisten auch inzwischen, merkt es gerade in den letzten Wochen auch wieder, ein Glaubwürdigkeitsproblem oder ein größeres Problem, als wir es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren hatten? Man vertraut ja unseren Nachrichten ein bisschen weniger, habe ich das Gefühl. Was haben wir falsch gemacht?
Also ich bin für eine offene Medienkritik und auch, dass Medien sich hinterfragen, dass Medien sich auch erklären. Das tut dem Journalismus gut. Es tut ihm auch gut, wenn er sich von seinem Publikum etwas sagen lassen muss. Aber er sollte doch ein gewisses Selbstbewusstsein behalten. Also ich finde, dass manchmal der Journalismus zu schnell in Sack und Asche geht. Ich fand das jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Zeit, wo wieder dieser Vorwurf des Medien-Mainstreams kam und dann hieß es auch, 5000 Leute haben hier und dort demonstriert und dann habe ich gedacht, naja, also wissen Sie, als Tatzler, also da schauen Sie, wenn die TTIP-Demo, wenn da irgendwie 50.000 kommen und Sie haben zu wenig berichtet, dann haben Sie irgendwas falsch gemacht, dann haben Sie was verpasst. Aber 5.000 und so, und die sind ja, die kritisieren auch nicht alle die Medien und so. Also ich finde, das ist ein schmaler Grat zwischen Kritik hören, damit arbeiten und gleich seinen handwerklichen Stolz, sein Selbstbewusstsein ins Klo kippen. Das sollten Medien nicht machen. Ich finde, wir haben jetzt auch gerade in der Corona-Krise haben die Medien doch gezeigt, dass sie sehr genau berichten. Und man muss eben die richtigen lesen oder man muss sich das auch vielleicht auch suchen. Aber das macht ja das Publikum auch. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, die Zugriffsquoten und Verkaufsraten der Zeitung zeigen doch, es gibt ein Interesse und das wird auch durchaus befriedigt. Und mit großer Genauigkeit, auch mit Diskussionen, Vielfalt und so. Aber klar, man muss sich das Vertrauen erarbeiten, man muss sich erklären, man muss auch die Arbeitsweisen transparent machen. Mhm. Das finde ich schon ist wichtig und ist ja auch toll. Und manchmal kommt auch was sehr Spannendes raus, wenn Journalisten sagen, ja, warum haben wir denn jetzt die Quelle anonymisiert? Warum kriegen jetzt die Leserinnen und Leser nicht den Namen gesagt? Das fand ich immer, das ist begründungspflichtig, weil das auch an der Glaubwürdigkeit kratzt. Und hinter dieser Begründung steckt häufig auch nochmal eine vielsagende, spannende Information für die Leserinnen und Leser. Und die sind nicht blöd und die müssen sich selber ein Bild machen können. Und das finde ich eben auch.
Ein großes Problem für viele Verleger, gerade in den Printmedien, ist, dass die Leute natürlich sich nicht mehr wie früher die Zeitung einfach kaufen oder abonnieren. Sie wandern ab ins Digitale, wenn dann höchstens noch ein Online-Abo. Und da gibt es eine gewisse Angst davor, dass diese Leser, die sie früher mal waren, nie mehr zum Printmedium zurückkehren. Die Taz hat eine sehr gute Erfahrung, glaube ich, gemacht mit der Freiwilligkeit des Bezahlens im digitalen Bereich. Fehlt da den anderen Verlegern zum Teil auch Mut, so ein Modell einzuführen?
Also den deutschen Verlegern fehlt tatsächlich Mut und auch schon seit Jahrzehnten. Ja, also die Taz hat für ihre Website ein freiwilliges Bezahlmodell etabliert. Das wächst auch. Das ist in der Corona-Zeit jetzt nochmal stärker gewachsen. Und es ist so, dass 23.000 Menschen knapp haben sich dafür entschieden, freiwillig mindestens 5 Euro im Monat der Taz zu überweisen mit Dauerauftrag oder mit Einzugsermächtigung, um diesen Journalismus zu unterstützen. Und das zeigt ja, dass diese Überlegung funktioniert. Willst du diesen Journalismus, dann zahl doch dafür, ganz unabhängig davon, ob du ihn nur dann in die Hand bekommst oder nur dann darauf klicken kannst, wenn du bezahlst. Und ich fand das interessant, ich habe heute Morgen meinen New York Times Newsletter gelesen, den täglichen Newsletter, und dort stand, die Corona-Artikel sind nahezu alle nicht hinter der Paywall, also nicht nur für Abonnentinnen und Abonnenten. Aber überlegen Sie doch, wenn Sie unseren Journalismus unterstützen wollen, dann schließen Sie doch trotzdem ein Abo ab. Also es ist interessant, dass die ehrwürdige New York Times, die einen gigantischen Erfolg hat, auch mit ihren Digital-Abos, dass die trotzdem sagt, das ist eigentlich der tatsächliche Gedanke, mach's doch aus Überzeugung. Das finde ich interessant. Und das ist vielleicht auch Teil dieses Selbstbewusstseins, von dem ich vorher gesprochen habe. Also wir haben etwas zu bieten und das ist auch was wert und das kann auch berechnet werden. Ansonsten, ich liebe auch die Zeitung auf Papier, aber Sie haben das so mit dem Verb abwandern gesagt, das ist ja auch so ein bisschen negativ. Also dadurch, dass ich jetzt meine täglichen Abos auf meinem Handy habe, der Taz, der Süddeutschen, natürlich auch der Zeit, also da muss ich viel weniger wandern, weil da muss ich nicht zum Briefkasten wandern. Das ist schon mal gut. Ich wohne zwar nur im ersten Stock, aber dann müssen Sie nicht vorm Frühstück den Gang ins Treppenhaus machen. Ist doch toll. Ja, und die Zeitungen müssen halt, wenn die Leserinnen und Leser dieses, vor allem eben dieses eine Gerät, dieses kleine Gerät, die Zeitung hinter Glas sozusagen, die müssen es eben bieten. Und das bietet ganz, bietet doch auch einen großen Komfort. Ich kann in einer sehr langen Corona-Warteschlange in der Kaufhalle, dann lese ich halt die Seite 3 in der Süddeutschen. Ist mir doch egal, wenn die Schlange lang ist. Und sonst hätte ich vielleicht die Zeitung jetzt nicht dabei in meiner Einkaufstasche.
Georg Löwisch, bis vor kurzem Chefredakteur der Taz und in wenigen Wochen Chef der Beilage Christ und Welt bei der Wochenzeitung Die Zeit. Bei uns zu Gast in SWR 2 Zeitgenossen. Herr Löwisch, was wir den Hörerinnen und Hörern noch verraten sollten: Sie haben Kindheitserinnerungen an den SWR, damals noch SWF. Nicht nur als Nachwuchshörer damals und Zuschauer, wie kam's?
Ich komme aus Freiburg, ja? Also aus Südbaden, damals SWF Country oder ich glaube damals gab es auch den Begriff SWF Dreiland und bin also aufgewachsen mit den Nachrichten einer gewissen Adelheid Schiefer-Decker. Mit der bin ich aufgewachsen und ist das Synonym für Radionachrichten. Genau, war bis zu meinem 19. Lebensjahr in Freiburg und es mag nach wie vor sehr diese Stadt, mehr die Ostseite, also die Schwarzwaldseite, obwohl ich aufgewachsen bin in Freiburg-Lehen. Das ist die Westseite, die mehr so zur Oberrheinebene geht. Aber diese ein bisschen rauere Schwarzwaldseite ist toll, was man da machen kann. Ich bin da nach wie vor sehr, sehr gerne. Und das ist eine tolle Stadt mit einem auch einem guten, liberalen und auch so ein bisschen gelassenen Lebensgefühl, vielleicht weil es so nah an Frankreich liegt.
Stimmt es, dass Ihr Vater, der Juraprofessor war in Freiburg, auch mal SWF Telekolleg gemacht hat?
Das war mein erster Besuch in einem Hörfunkstudio in Baden-Baden. Mhm. Und das hieß Funkkolleg Recht. Da saß er mit anderen Juraprofessoren und ich war damals noch nicht so furchtbar alt. Ich weiß nicht genau, wie, vielleicht 9 oder so. Jedenfalls, als die Sendung fertig war, haben die mich aufgeweckt.
Man hört es nicht, dass Sie Badener sind, wollte ich noch gerade sagen. Können Sie badisch?
Ja, also wenn ich anfange, Möbel zu tragen oder so, dann rutscht es manchmal so raus. Aber Biuska schaue immer eine Schwätze.
Ja, das Badischsein umfasst auch, das weiß ich, den SC Freiburg und seinen Trainer Christian Streich. Was finden Sie an dem so toll? Der ist ja ein Original in der ganzen Szene.
Also ich habe mir auch gerade in der Chefredakteurszeit manchmal zur Entspannung, aber auch, da kann man sich durchaus was abgucken, diese wahnsinnig langen Donnerstags-Pressekonferenzen, also vor dem Spiel, von Christian Streich angeschaut, wo der da den Freiburger Sportjournalistinnen und Sportjournalisten Rede und Antwort steht. Und diese Führungskommunikation funktioniert ja so, er betreibt so ein Erwartungsmanagement, wo Freiburg immer klein bleibt, wo Freiburg immer gegen die Großen in einer Bescheidenheit agiert, also auch der kleine Etat. Und das stimmt ja auch alles. Ja, der Etat ist ja auch viel kleiner. Und dann gehen die nach München oder auf Schalke und dann gewinnen sie eben doch. Und da sind die Erfolge viel größer. Und wenn sie dann verlieren, dann ist es nicht so schlimm, weil sie haben ja gegen die Großen gespielt. Und ich fand immer die Taz, für die ist der SC Freiburg eigentlich ein gutes Vorbild. Also sich treu bleiben, nicht zu groß werden, nicht großschnäuzig werden, aber doch Bundesliga spielen. Also mehr SC Freiburg als FC St. Pauli.
Die Gegend, der Schwarzwald, könnte es auch wieder werden als Heimat, wenn es der Beruf zuließe? Ich frage im Konjunktiv.
Also wenn der Südwestrundfunk mir jetzt eine Studioleitung in Freiburg anbieten würde, dann würde ich es mir durchaus überlegen. Aber vielleicht wird es ja auch später was. Wenn ich manchmal nach Hinterzarten reinkomme und da stehen schon so ein paar Häuschen und dann denke ich, wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann würde ich mir als Rentner so ein Haus kaufen und einen großen Hund und dann wäre das schon wunderschön, ja.
Über Ihren Vater haben wir schon etwas verraten. Ihre Mutter war CDU-Bundestagsabgeordnete. Insgesamt schätze ich dann mal ein ziemlich politischer Haushalt, ein Elternhaus. Ein Grund, weshalb es Sie dann auch in den politischen Journalismus gezogen hat?
Ja, ich habe drei große Schwestern. Und gerade in den 80er Jahren, da wurde bei uns am Essenstisch sehr viel diskutiert. Also Atomkraftdiskussion, Friedensbewegung. Ich kann mich noch daran erinnern, wie meine Schwester mich mitgenommen hat auf die Kaiser-Josef-Straße in Freiburg und dann kam da eine Sirene und die ganzen Protestierenden haben sich mit weiß gemalten Gesichtern auf den Boden gelegt, um sozusagen den Atomschlag zu symbolisieren und zu personifizieren. Und da gab es viele Diskussionen und ich habe aber doch da gelernt, dass man sich auseinandersetzt, dass es um die Sache gehen muss, dass es nicht zu verletzend sein darf. Unser Vater hat gesagt, also ihr müsst in eine politische Partei gehen, egal welche. Meine Schwester, die auch Journalistin ist, und ich, wir sind ja nicht in eine Partei gegangen, die anderen sind auch nicht in der Partei, aber es gab schon so eine Liberalität. Also engagieren ja, Demokratie ja, auch Bundesrepublik ja, aber ansonsten eben so eine Liberalität. Ja, meine Mutter ist dann in den Bundestag gekommen, da war ich auf dem Gymnasium und hab da schon auch so eine Liebe für Abgeordnete. Also meine Mutter war jetzt nicht keine führende Abgeordnete, die saß im Gesundheitsausschuss, hat aber dann an der einen oder anderen Stelle dann was Kleines bewegen können. Und das finden Sie auch immer mal wieder in einem Porträt, wo ich über einen Abgeordneten schreibe, der was gemacht hat. Lothar Binding aus Heidelberg, der wahnsinnig maßgeblich war, die Rauchverbote in der Gastronomie durchzusetzen, der ganz viel bewegt hat und viel ins Rollen gebracht hat. Und ein Freund hat dann zu mir gesagt, du schreibst doch eigentlich über deine Mutter. Weil das hat mich immer fasziniert, der, der Parlamentarismus. Ja, also meine Mutter hat mich sehr, sehr geprägt, auch eben nicht dieses Türen zumachen, sondern ich glaube, auf einem Wahlplakat von ihr stand mal auf die Menschen zugehen. Sie ist da mutiger als ich, bin ein bisschen schüchterner als sie. Aber das hat sie mir vorgemacht und ja, das möchte ich auch nachmachen.
Sie haben in Leipzig studiert, dort auch beim Uniradio gearbeitet. Was hat Ihnen am Medium gefallen und was hat Ihnen nicht gefallen, dass Sie dann zur Zeitung gegangen sind?
Es ist ein herrliches Medium. Ich war jetzt auch sehr, sehr glücklich, dass ich in meiner Chefredakteurszeit, und ich hoffe, ich darf das weiter beim Deutschlandfunk, regelmäßig Gastkommentare sprechen durfte. Ich war auch ganz stolz, als mir jemand hinterbracht hat, in der Kartei steht, kann sprechen, Radiomann. Das können sich die Hörerinnen und Hörer jetzt selber überlegen, wie oft der Löwisch und gesagt hat und so. Aber ich finde toll, dass es eben mit der Stimme auch ist. Also, dass es noch so eine andere beim Machen Körperlichkeit hat. Nicht nur mit dem Kopf, sondern oder nicht nur mit dem Hirn, sondern eben auch mit den Sprechwerkzeugen, den Sprechinstrumenten. Das ist toll am Radio. Ich habe auch als Chefredakteur der Taz jetzt so viel lesen müssen. Sie müssen ja Manuskripte, Artikel, alles, Artikel von anderen Zeitungen. Also Sie müssen dauernd lesen. Und ich habe am Wochenende mal total gerne Radio gehört, Podcasts, auch über ganz andere Themen. SWR 2 Wissen zum Beispiel. Es gibt auch die Konkurrenzsendung vom Bayerischen Rundfunk, die ist genauso gut. Oder das Zeitzeichen vom WDR. Also das ist toll am Radio. Es ist ein unmittelbares Medium. In der Stimme schwingt so viel mit. So viel, die transportiert so viel, auch dieses Vertrauensthema ist durch die Stimme im Radio nochmal anders bearbeitet. Also ja, warum habe ich es dann nicht weitergemacht? Das war so ein bisschen auch, ja, die Liebe zum Text und ich wollte auch in ein Team einsteigen, wollte aber gleichzeitig auch als Autor arbeiten und ich habe einfach das Gefühl, dass sehr, sehr viele Jobs im Radio, die Autorentätigkeiten sind, eben freier Journalismus sind, wo Leute dann vielleicht in einem Journalistenbüro arbeiten oder durch als Einzelreporter und im Team werden die Sendungen gemacht, was auch ein total wichtiger, essentieller Job ist. Aber ich wollte in ein Team rein und ja, so ist dann der Weg gegangen.
Ja. Sie feilen gerne an Texten, habe ich gelesen. Wie schaut das aus? Erster Entwurf, zweiter, fünfter, zwölfter und dann wird es irgendwann was? Oder wie ist es bei Ihnen?
Ich sage den Autorinnen und Autoren immer, ich mache alles. Also vom minimalinvasiven Punktieren bis zur Organentnahme oder auch zur Amputation ist also alles möglich. Ich finde, es kommt darauf an, dass wenn man in den Text jetzt wirklich einsteigt und mit dem Autor, mit der Autorin arbeitet, dann ist das ideal, dass man aus diesem Text nicht als Redakteur den eigenen Text macht, sondern einen der besten dieses Autors, dieser Autorin. Dass man sozusagen dem Autor, der Autorin zum Text verhilft, zum bestmöglichen Text. Sie sind da mehr wie so eine Hebamme. Sie bringen nicht das Kind selber zur Welt, aber sie helfen dabei. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass sie dabei sind. Und sie können auch Schlimmeres vielleicht verhindern. Aber manchmal geht die Geburt einfach so und das rutscht so durch. Und dann müssen sie auch das einfach so lassen. Also das Schlimmste sind Leute, die in Redaktionen immer was machen müssen. Es gibt auch einfach manchmal Texte und das ist auch eine Notwendigkeit, das erkennen zu können. Die sind gut. Da brauchen Sie nichts mehr machen. Da müssen Sie nur mal mit dem Tuch drüber und eine Überschrift und wunderbar.
Und der eigene Text, ist der eher oft eine schwere Geburt oder wie ist es bei Ihnen?
Ja, ein Freund von mir, Hartmut Palmer, hat mal gesagt, Schreiben ist eine Qual, geschrieben haben ein Genuss. Genau so ist es.
Kenne ich. Man hat eine Idee, dann läuft's. So ist es bei mir. Oder wenn die Idee nicht da ist, dann wird's zur Qual. Ich habe inzwischen auch gelernt, dass ich dann mal lieber einen Text nicht schreibe.
Ja, also das war ja interessant. Als Chefredakteur haben Sie nicht, also da schreiben Sie vor allem viele Kommentare, manchmal auch sehr schnell. Und so ein langes Porträt, wie ich es eigentlich am allerliebsten mache, das hatte schon Seltenheitswert. Ich habe mich aber bemüht, es zweimal im Jahr zu schaffen. Und wenn Sie als Chefredakteur dann durchgetaktet sind, die ganze Woche ist voller Termine und dann wissen sie manchmal, okay, der möchte das am Donnerstag haben, der Redakteur. Ich habe jetzt eigentlich nur noch den Montagabend. An den anderen Abenden sind Veranstaltungen und sowas. Ich habe jetzt nur noch den Montagabend, jetzt muss es klappen. Und dann ist das auch manchmal eine Erleichterung, weil sie überlegen dann nicht 1000 Varianten für den Einstieg, sondern sie haben dann eine Idee und die muss es dann halt sein, weil mehr würden sie nicht hinkriegen. Und das waren auch interessante Erfahrungen, auch durchaus in so einer Erschöpfung, dann einfach das Ding schreiben. Und dann landet man manchmal um 3 Uhr morgens mit dem Manuskript und ist aber fertig, ist auch trotzdem ein tolles Gefühl und finde ich auch wichtig, dass eine Redaktion dann sehen kann, also so macht er es selbst und genau, in der Küche heißt es, glaube ich, manchmal kocht der Chef auch selbst und genau so habe ich es auch versucht zu halten und ist ja auch gut, wenn es dann nicht nur das Nonplusultra ist, weil es auch sehr entlastend für die anderen, die Kolleginnen und Kollegen, wenn die sagen, naja, okay, der Chef kocht auch noch mit Wasser.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit Georg Löwisch. Bis Ende April war er Chefredakteur der taz. In ein paar Wochen leitet er die Beilage Christ und Welt in der Wochenzeitung Die Zeit. Manche Beobachter, Herr Löwisch, sahen die Ankündigung als Seitenwechsel an. Sie eher nicht. Links und rechts sind kein Kriterium.
Naja, doch, es gibt schon links und rechts, aber ich würde das jetzt nicht so gesäßgeografisch einordnen. Ich glaube auch, dass ich durchaus Mittemensch mit linken und sehr liberalen Grundsätzen bin, dass mir auch Gerechtigkeit sehr, sehr wichtig ist. Aber ich fühle mich an sich in der Mitte wohl und ein Journalist sollte sowieso von Neugier geprägt sein. Und jetzt zu denken, also Christentum ist was Konservatives oder Rechtes wäre, glaube ich, ein linkes Klischee. Ja, also Christ und Welt ist für mich auch so eine kleine Rückkehr, weil ich diese Redaktion, diese kleine, feine Redaktion zu Teilen schon kenne. Sie ist hervorgegangen aus dem Rheinischen Merkur, der Wochenzeitung, die 2010 in Bonn dicht gemacht wurde. Sie gehörte bis dahin Bistümern und diese Bistümer haben sich dann entschlossen, den Stecker zu ziehen. Die haben es irgendwie nicht hingekriegt. Die Zeit hat damals gesagt, wir wollen uns da engagieren, wir wollen daraus was machen, aus dieser Redaktionskultur. Wir wollen uns verbreitern. Und es gab damals eine Entwicklungsredaktion, und die bestand aus einigen Redakteurinnen und Redakteuren des Rheinischen Merkur und einigen externen. Und ich hatte damals eine kleine Pause gemacht und ein Kollege hat mich gefragt, möchtest du da über 1,5 Monate immer 1-2 Tage mitmachen? Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Der Rheinische Merkur hat ein wunderbares Feuilleton gehabt, sehr lebendig, sehr spielerisch. Viele kamen von dort. Ich bin selber evangelisch, es waren auch so ein paar katholische Journalisten da, 2 von KNA, der katholischen Nachrichtenagentur. Die habe ich auf Anhieb sehr gerne gemocht. Und wir haben dann diese 6 Seiten entwickelt, die es mit vielen Veränderungen, aber die es bis heute eben gibt. Und die Zeit hat das dann ganz übernommen und hat daraus ja fast schon eine Tradition gemacht. Diesen Dezember werden es eben 10 Jahre Christ und Welt und die Redaktion ist dann auch von Bonn nach Berlin gezogen. Da ist sie jetzt in Charlottenburg und da werde ich arbeiten. Und 2 von damals aus dieser Zeit eben sind da auch dabei und freue mich sehr auf die.
Was verbindet Sie mit dem kirchlichen Milieu? Sie haben gesagt, Sie sind evangelisch. Trotzdem, ich frage auch deshalb, weil es der konfessionell geprägten Presse ja auch nicht sehr gut geht. Oder habe ich zu viel hineininterpretiert in diesen Schritt, sagen wir es so?
Nee, das ist schon die richtige Frage. Sie haben bei mir eben diesen politischen Strang, den ich schon erzählt habe. Mhm. Und Sie haben aber eben auch einen Strang, der aus einem evangelischen Elternhaus kommt, der im Prinzip eine bisher nicht öffentlich vor sich hergetragene Gläubigkeit enthält. Ich würde jetzt auch sagen, ich bin ein sehr gelassener Christ. Und das kommt jetzt bei mir in den Beruf mit rein. Das war eben schon damals auch mit drin in dieser Entwicklungsredaktion. Aber das kommt eben jetzt erst mit rein. Das ist auch für mich ein Abenteuer, ein Erkunden. Ich habe auch gemerkt, dass über ist jemand Christ oder nicht oder wie steht er jetzt dazu, dass das mit so einer gewissen Schüchternheit auch besprochen wird. Und es kommen aber interessante Gespräche dabei raus. Und Christ und Welt lebt auch ein bisschen davon, dass in Interviews, in Porträts, die Leute trauen sich nicht so viel Plastikzeugs zu erzählen, weil die denken, also in Christ und Welt geht es ja nicht nur um Glauben und Religion oder so, aber wenn sie dann lesen, ein Interview mit Bodo Ramelow über seine Corona-Zeit, was Raoul Löbbert geführt hat, ein exzellentes Interview, und das ist einfach ziemlich ehrlich, der traut sich da nicht, Plastiksprache zu verwenden, weil es irgendwie vielleicht, weil Christ drüber steht oder weil das hat so eine Ernsthaftigkeit. Das ist eine interessante Tour und ich freue mich da drauf. Aber es ist für mich auch neu und spannend und vielleicht kann ich das mit dem politischen Strang auch zusammenbringen. Und ja, also mal sehen.
Sie waren auch mal eine Weile beim konservativen Debattenmagazin Cicero, Herr Löbisch, als Textchef. Also es gibt keine Berührungsscheuen mit den diversen Lagern. Wären Sie damit zufrieden, wenn man das Ihnen zugestehen würde?
Ja, ich würde es jetzt auch nicht überhöhen. Also irgendwo stand mal in einem Porträt oder so, der ist ein Wandler zwischen den Welten und so. Das finde ich also zu übertrieben. Das hängt ja auch damit zusammen, dass ich irgendwie jetzt wahrscheinlich so ein Mitte-Typ bin. Und wenn Sie aber jetzt meine Texte in Cicero angucken, die ich selber geschrieben habe, dann hätten die alle auch in der Taz stehen können. Und sicherlich viele Texte aus der Taz hätten auch in Cicero stehen können. Mhm. Es waren sehr gute 3 Jahre. Der Cicero hat sich auch noch mal ein bisschen verändert. Aber ich hatte damals eine gute Zeit. Christoph Schwennecke war damals der Chefredakteur. Das ist ein total aufrichtiger Kollege, der ein wahnsinniges Textverständnis hat, was wir beide auch teilen. Und ich war gerne dort. Klar, ich saß in den Cicero-Kategorien dann am Redaktionstisch eher so auf der linken Seite. Aber auf der anderen Seite saßen eben auch welche und das war eine spannende Diskussion und es war manchmal auch ein bisschen unbequem, aber gut.
Ein Kollege, ich glaube der Süddeutschen, hat Sie mal als Virtuosen der Umarmung bezeichnet. Ein Lob?
Dann wäre ich ja jetzt vollkommen hilflos, weil man sich ja nicht mehr umarmen darf. Ja, also ich fand, es ist ja auf den letzten Metern in der Taz jetzt bei dem Abschied mit Ankündigung, also war ja nicht Knall auf Fall, habe ich auch nochmal wirklich über mich was gelernt aus den Abschiedsmails und so von den Leuten. Manche haben auch, wir haben auch telefoniert und so. Und ich fand interessant, tatsächlich habe ich es auch bei einem vergleichsweise großen Team, Taz hat 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa die Hälfte der Redaktion, halt die Leute zu sehen. Also was tun sie? Worin sind sie gut? Was wollen sie? Vielleicht ist das mit Umarmung gemeint. Und das hat mich auch überrascht. Das haben mir manche haben gesagt, was ich jetzt gut fand an deiner Chefredaktionszeit. Und als Chefredakteur in der Digitalisierung, da ist der Fokus auf Veränderung, Digitalisierung, die Taz aufs Handy bringen, irgendwelche Enthüllungsrecherchen veröffentlichen und irgendwelche Krisen managen und so. Das ist da ihr Fokus. Aber was den Leuten wichtig war, vielen jedenfalls, war, dass sie gesehen werden in dem, was sie können, auch in ihren Schwächen. Und wenn das mit Umarmung gemeint ist, also sozusagen Umarmung mit den Augen, dann hat der Kollege recht, der das geschrieben hat.
Georg Löwisch, bis vor kurzem Chefredakteur der Taz, jetzt demnächst bei Christ und Welt. Was hoffen Sie in den nächsten Jahren als Journalist erreichen zu können? Kann man das überhaupt in ein paar Sätzen erklären?
Tja, was will man erreichen? Also, das ist schwierig, weil ich ja gesagt habe, Abenteuer, Erkundung. Und das Spannende am Journalismus ist, dass sie nicht von vornherein wissen, was kommt. Das ist so eine Spannung, die ist aber auch toll. Also, mir hat mal ein Freund gesagt, damals beim Uniradio, das Schlimmste finde ich, sind Journalisten, die von vornherein immer eh alles wissen. Der hatte recht. Also dieses Eklat, das ist total journalismusfeindlich. Ehrlich gesagt ist das auch für Politik nicht gut. Also dieses Eklat, ich weiß eh schon, was dabei rauskommt, dann brauchen wir auch nicht mehr recherchieren. Auch in der Gesellschaft, dann brauchen wir nicht mehr an der Gesellschaft zu arbeiten, wenn alles so eklat ist. Also dieses, da sieht man mal wieder und da haben wir es ja mal wieder. Mhm. Ja, das ist nicht meine Haltung, sondern eben so eine Neugier, etwas zu entdecken. ja, jetzt auch in diesem Themenfeld, wo sie auf das kulturelle Christentum auch gucken, wo sie auch die Leute fragen, was glaubst du, stark die Frage von Leben und Tod, da ist Christ und Welt auch gut. Also das ist, da hoffe ich, viel zu entdecken, auch mit dem Team gemeinsam. Und ja, hoffe, dass ich meinen Job anständig mache.
Ja. Was kann man beim Arbeiten über sich selbst lernen?
Wenn Sie als Journalist, also ich rede jetzt mal als Journalist und nicht als Führungskraft, also als Reporter, da vergleichen Sie sich natürlich dauernd Ihr Leben mit den Leben von den Menschen, die Sie porträtieren. Und nichts ist schlimmer als Journalisten, die teilnahmslos vor ihrem Gegenstand oder der Person stehen, über die sie berichten und sich nicht berühren lassen und anrühren lassen. Also man braucht natürlich auch Gelassenheit, aber ich denke da dauernd dann nach, gerade weil ich irgendwann mal bin ich in das Alter gekommen, wo ich Gleichaltrige porträtiert habe. Und das ist schon faszinierend. Und da denkt man dann, naja, du solltest vielleicht mehr machen oder solltest vielleicht weniger machen oder guck mal, wie der das macht. Als Führungskraft ist es so, dass, was habe ich da gelernt? Also als Führungskraft habe ich gelernt, dass es vielleicht einfach mal manchmal nur darauf ankommt, da zu sein und den Leuten Stabilität zu geben. Also gar nicht so vordergründige Leistungen, sondern da habe ich über mich gelernt, dass ich einfach auch Leute mit Stärke und nicht mit zu viel Gequatsche unterstützen kann durchs Dasein. Das ist sowas, was ich jetzt auch da mitgenommen habe.
Und in den letzten Wochen oder im letzten Monat mal was nichts tun? Lernt man da auch etwas über sich?
Ja, also ich war jetzt überrascht, der kalte Entzug von 1000 Nachrichten, SMS, und ich habe auch auf Twitter mich nicht mehr geäußert und habe auch gar nicht mehr reingeschaut. Das ist mir schneller gelungen, als ich befürchtet hatte. Also diese Nachrichten, sich aus diesen Nachrichtenströmen mal auszuklinken, da braucht man schon ein paar Tage. Ja, vielleicht gehe ich jetzt noch mal in eine andere Phase, wo ich tatsächlich länger das Handy einfach zu Hause lasse. Das habe ich auch manchmal als Chefredakteur gemacht und das war aber ganz komisch. Also da fühlt man sich wirklich nackt. Aber das ist dann so Phase 2, also wirklich ohne Handy losmarschieren oder auch mal auf eine Fahrradtour gehen. Das ist was ich mir jetzt noch vorgenommen habe. Aber ja, sie müssen dann, glaube ich, richtig raus, um den Kopf frei zu kriegen und dass mal die Gedanken nachkommen, weil ich habe jetzt schon hinter mir so 4,5 Jahre sehr, sehr komprimierte, auch gepresste Zeit, wo sie schauen montags in den Terminkalender und denken, oh, ist eigentlich eine Woche mit 3 großen Sachen, die alle toll sind, aber ich hätte es gerne in 3 Wochen und nicht in einer Woche. Und dadurch, dass es jetzt so geballt ist, ist es stressig. Naja, und jetzt kommen viele Sachen, Gedanken nach. Ich lese auch manchmal Texte nochmal nach von anderen, von mir, einfach um das nochmal so ein bisschen zu verarbeiten.
Ist es jetzt in dem neuen Job auch die Freude, wieder selbst mehr schreiben zu können? Weshalb wir die meisten von uns wenigstens mal, ich weiß jetzt mal von mir, auch Journalist geworden sind?
Absolut, darauf freue ich mich. Es ist aber auch einfach tiefer, arbeiten zu können. Sie müssen schon als Chefredakteur von so einer relativ großen politischen Tageszeitung, haben Sie so viele Aufgaben und Themen, dass Sie einfach rattern. Sie müssen da kann ich sicherlich ein bisschen intensiver, tiefer arbeiten. Aber es ist schon auch so, ich mache beides gerne. Also ich bin gerne Autor, aber ich bin auch gerne dabei, einen Text besser zu machen oder ein Blatt zu machen oder Ideen-Ping-Pong zu spielen. Das, finde ich, gehört alles zum Journalismus dazu. Und wenn ich schon nicht den Hörfunk bis auf ein paar Ausflüge haben darf, dann möchte ich wenigstens im Zeitungsjournalismus die ganze Palette haben.
Dafür wünschen wir Ihnen viel Glück. Georg Löwisch war das bei den SWR2 Zeitgenossen. Noch ein paar Wochen und dann ist er der Chef bei Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.